Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Autos fürs Volk, produziert am laufenden Band. Der Wert von Volkswagen war immer auch die Beständigkeit. Die Bänder in den VW-Fabriken liefen über Generationen genauso zuverlässig wie die Autos, die hier zusammengebaut wurden. Das Unternehmen und seine Beschäftigten konnten davon lange Zeit sehr gut leben. Doch nicht nur die Technik hat sich längst verändert, auch der Automarkt in Deutschland und weltweit. In dieser neuen Autowelt fährt VW deutlich weniger Gewinne ein. Daher könnten in drei Werken die Bänder für immer stillstehen. Zehntausende Jobs sind in Gefahr, so fürchtet es der Betriebsrat. Der hat heute in Wolfsburg Widerstand angekündigt. Sophie Mühlmann.
Seit 25 Jahren arbeitet Luigi Catapano bei Volkswagen in Wolfsburg, engagiert sich auch im Betriebsrat. Heute bangt er wie Tausende hier um seinen Job.
Der Einzige, der wirklich auch Informationen gibt und ehrlich zu uns ist, ist der Betriebsrat, was der Vorstand im Moment gar nicht macht.
Heute lässt der Betriebsrat die Muskeln spielen, trommelt die Belegschaft zusammen, stimmt sie ein auf die drastischen Sparpläne des Unternehmens. Zehntausende Beschäftigte sollen ihren Arbeitsplatz verlieren, heißt es. Außerdem drohen laut Betriebsrat bis zu 18% Lohneinbußen. Und mindestens 3 der 10 VW-Werke wolle der Vorstand in Deutschland schließen.
Für solche Botschaften an die eigene Belegschaft, um sich hier gegenüber zu erklären und für den Ernst der Lage zu sensibilisieren, fallen mir hier nur 2 Beschreibungen ein. Peinlich und dreist.
Die Neuigkeiten sorgen für Unruhe.
Man macht sich Sorgen. Was wird aus mir? Werde ich arbeitslos? Also schlechte Zeiten kommen auf uns zu.
Erst kam die Angst, wie meine Kollegen das schon gesagt haben. Dann kam aber die Enttäuschung, weil sowas hatten wir bei Volkswagen noch nie. Und jetzt kommt die Wut.
Die Konzernspitze will sich zu den Inhalten der vertraulichen Gespräche mit der Arbeitnehmerseite nicht äußern. Ein Sprecher verweist auf die schwierige wirtschaftliche Situation in Deutschland. Ob der Sparkurs die 2300 Beschäftigten hier im VW-Werk Osnabrück trifft, ist noch nicht klar. Aber unwahrscheinlich ist es nicht. Osnabrück ist der kleinste VW-Standort in Niedersachsen. Dem Betriebsrat fehlt hier ein Konzept für die Zukunft.
Es ist so, dass der Vorstand eben nicht kommuniziert. Also es ist wirklich nur bislang, was alles nicht geht, was nicht mehr funktioniert, was wir uns nicht mehr leisten können, wie sie durch die Zukunft kommen wollen, beschreiben sie uns gar nicht.
Ein Sprecher von Bundeskanzler Scholz teilt heute in Berlin mit,
dass es jetzt darum geht, Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern.
Allerdings, so Wirtschaftsexperten, seien Einsparungen bei VW angesichts der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ein notwendiges Übel.
Volkswagen befindet sich ja schon seit vielen Jahren in einem Abschwung, verkauft weniger Autos, verliert Wettbewerbsfähigkeit. Und der Konzern muss jetzt gucken, wie er im globalen Wettbewerb wieder Anschluss finden kann, gerade bei der E-Mobilität. Und dafür muss er Kosten einsparen.
Derzeit laufen Tarifverhandlungen. Ob beide Seiten bei der nächsten Verhandlungsrunde am Mittwoch zueinander finden, wird sich zeigen. Im Moment sind die Fronten verhärtet.
Markus Görner an der Frankfurter Börse. Welche Ursachen hat denn diese Krise bei Volkswagen?
Zunächst mal große Überraschung, VW ist profitabel. Der Konzern, unter anderem mit Audi und Porsche, wird in diesem Jahr einen Gewinn machen. Aber der ist eben sehr viel kleiner als erhofft. Zweimal schon musste man die Gewinnprognose senken. Und die Gründe für diese Gewinnsenkungen sind es, die Alarmglocken schrillen lassen. Vor allem bei der Marke VW. Deutsche Standorte sind teuer und teurer als in Osteuropa, aber auch teurer als in Spanien oder Portugal. Die Gründe sind bekannt. Teure Energie, hohe Produktionskosten, aber eben auch hohe Personalkosten. In der Metall- und Elektroindustrie Deutschlands wird gut bezahlt. Bei Autoherstellern wird sehr gut bezahlt. Bei Volkswagen wird sehr, sehr gut bezahlt. Und das eben bei einem Hersteller wie der Marke VW, die nicht nur Premium, sondern im günstigeren Automarkt tätig ist. Zum einen, weil die Angebote im günstigen Marktsegment zunehmen werden. Und zum anderen, weil einer der wichtigsten Märkte für VEB China ist. Und China hat den größten Markt für E-Autos geschaffen, mit eigenen Anbietern, die VW Konkurrenz machen. Aber eine gute Nachricht, die gibt es zum Schluss doch noch. In den 1970er Jahren, da gab es eine ähnlich große Krise bei VW. Der Käfer lief aus, VW schrieb tiefrote Zahlen. Dann kam der Golf und VW stieg zum neuerlichen Riesen auf. Und vielleicht klappt das ja dieses Mal auch nochmal.
Danke für diese Einordnung, Markus Gürne. Ja, Krisenstimmung bei VW angesichts drohender Werksschließungen. Dazu jetzt die Meinung von Annette Deutzkens vom Norddeutschen Rundfunk.
Es gibt gerade nur eine Sache, bei der sich VW-Vorstand und Betriebsrat relativ einig sind. Und das ist die Analyse der Probleme. Bei den Antworten liegen sie meilenweit auseinander. Das muss sich ändern, und zwar schnell. Kurz zur Analyse. Die Autos verkaufen sich nicht mehr so gut wie früher. Die deutschen VW-Werke sind nicht ausgelastet. Die Lohnkosten vergleichsweise hoch. Größtes Sorgenkind im Konzern, die Kernmarke VW. Von 100 Euro, die die Marke umsetzt, bleiben am Ende gerade mal 3 Euro als Gewinn übrig. Höchstens. Das war jahrelang kein Problem, weil es unter anderem in China hervorragend lief und von dort die großen Schecks kamen, um die maue Rendite bei der Kernmarke zu kompensieren. Diese Rechnung geht jetzt nicht mehr auf. Was also ist zu tun? Im Wesentlichen 2 Dinge. Erstens, Autos bauen, die die Menschen begeistern, die sie kaufen wollen und sich auch leisten können. Und zweitens, sparen. Aber wie radikal? Ziemlich radikal, so will es der Vorstand. Der Betriebsrat will zwar auch sparen, aber nicht auf Kosten der Beschäftigten. Der Tag heute, eine verschärfte Kampfansage, die Kompromissbereitschaft zumindest nach außen, gleich null. Die Gräben erscheinen so tief, dass man sich fragt, wie um alles in der Welt ein Kompromiss aussehen soll. Das ist bitter. Denn bisher war es eine Stärke von Volkswagen, dass Vorstand und Betriebsrat in Krisenzeiten gemeinsam Lösungen gefunden haben. Und genau da müssen beide Seiten auch wieder hin. Der Vorstand muss eine klare Vision für die Zukunft skizzieren, die Arbeitnehmervertretung wiederum einige bittere Einschnitte akzeptieren. Das Wichtigste ist, dass sich beide Seiten so schnell wie möglich auf einen gemeinsamen Weg einigen. Ansonsten gibt es nur Verlierer.
Die Meinung von Annette Deutzkens. Man kann einer Partei kaum stärker den eigenen Stempel aufdrücken als durch den eigenen Namen. Wie niemand sonst steht Sarah Wagenknecht für diese neue Partei, die sie mit einigen Mitstreitern gegründet hat. Nicht wenige sagen, sie ist die Partei. Und besondere Macht hat Wagenknecht auch durch eine Regelung, wonach sie mit dem Bundesvorstand jeden Vorsitzenden in den Bundesländern abberufen kann. Das wissen auch diejenigen, die dort gerade über mögliche Regierungsoptionen beraten. Ohne das Einverständnis von Sarah Wagenknecht geht dort nichts. Auch deswegen stocken die Gespräche teilweise. Doch in Thüringen und Brandenburg könnte es schon bald zu Koalitionsverhandlungen kommen. Mirja Fiedler.
Wortlos verschwindet Dietmar Woidke heute Abend im Auto. Noch nicht einmal 1,5 Stunden brauchte der Ministerpräsident, um seine Partei in Brandenburg zu überzeugen. Die SPD will in einer Woche in Potsdam Koalitionsverhandlungen mit dem BSW starten. Für den bisherigen Ministerpräsidenten geht es um sein politisches Überleben. Das machte er bereits heute Vormittag klar.
Das Ergebnis der Landtagswahl war so, dass es nur eine rechnerische Möglichkeit gibt, eine stabile Regierungsmehrheit zu erreichen, wenn man nicht mit der AfD koalieren oder zusammenarbeiten will.
Klar ist, dass die Koalitionsverhandlungen mit dem BSW schwierig werden dürften, vor allem wenn die Partei versucht, über die Länder Bundespolitik zu beeinflussen, wie bei Plänen zu US-amerikanischen Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden und dass Deutschland weiterhin Waffen an die Ukraine liefert nach Russlands Angriffskrieg.
Wir sind übereingekommen in der Feststellung, dass dieser Krieg nicht durch mehr Waffen gelöst werden kann, sondern durch Diplomatie gelöst werden muss. Das ist für die Regierungspartei SPD schon ein weiter Weg dahin gewesen.
An diesem Knackpunkt wäre der Schritt zu Koalitionsverhandlungen in Thüringen beinahe gescheitert. SPD, BSW und CDU hatten ihre Gespräche zwischendurch sogar gestoppt. Heute Nachmittag verkünden die Parteispitzen in Erfurt, ab morgen über eine Regierungsbildung zu verhandeln.
Naja, also
natürlich
so wie das
wünscht man sich immer mehr.
Ja, natürlich. Das ist der Sinn eines Kompromisses.
Das ist eine gute Zusammenfassung für das, was uns allen dreien eint mit Blick auf den Bund. Ich kann sagen, Bundesparteien wünschen sich natürlich immer die 110-prozentige Programmatik. Aber es kommen drei Partner zusammen, die in dieser Frage durchaus unterschiedliche Traditionen und auch, sag ich mal, Perspektiven haben. Und dieser unterschiedlichen Perspektive trotzdem sich Raum zu lassen, das ist, glaube ich, eine neue politische Kultur.
In Sachsen ringen CDU, BSW und SPD noch miteinander, wollen ihre Sondierungen nach einer Pause jetzt fortsetzen. Im Hintergrund macht die BSW-Bundesvorsitzende Druck. Natürlich müssen wir in diesen Koalitionsverhandlungen Rückgrat beweisen, weil unsere Wählerinnen und Wähler große Erwartungen in uns gesetzt haben. Ich finde es dadurch deshalb ein umso größeres Problem, wenn CDU und SPD das Gefühl bekommen, dass wir uns wichtige, fundamentale Positionen so leicht wegverhandeln lassen, dann wird das natürlich auch in den Koalitionsverhandlungen zu landespolitischen Themen nicht leichter werden.
In Brandenburg sagte Dietmar Woidke, die Zwischenetappe sei geschafft, das Vertrauen zum BSW gewachsen. Ein Koalitionsvertrag sei aber eine deutlich größere Herausforderung.
Wie viel Einfluss hat Russland auf die Parlamentswahl in Georgien genommen? Die proeuropäische Präsidentin des Landes sieht die Wahlen von langer Hand manipuliert. Mit diesen Behauptungen spalte sie das Land, wirft ihr wiederum der georgische Parlamentschef von der pro-russischen Regierungspartei Georgischer Traum vor. Internationale Wahlbeobachter sehen zumindest Verstöße und Unregelmäßigkeiten. Der Protest auf den Straßen ist deutlich. Zehntausende Anhänger der pro-europäischen Opposition haben heute in der Hauptstadt Tiflis protestiert. Der Einfluss Russlands in früheren Sowjetstaaten ist nicht zu übersehen. Und in Russland selbst, da bringt sich längst jeder in Lebensgefahr, der gegen Putin Widerstand leistet. Er hat es dennoch getan, Alexei Nawalny. 2 Jahrzehnte lang kämpfte er in einem immer autokratischeren Russland für ein freies Russland. An seiner Seite und dennoch meist im Hintergrund seine Frau, Julia Nawalnaja. Vor 8 Monaten starb der wohl größte Feind Putins im Straflager. Seine Mission setzt seine Witwe nun fort und veröffentlicht seine Memoiren. Dazu gleich ein Interview mit ihr, zuvor Shafak Larai über das Leben des Alexei Nawalny.
Nawalnys Memoiren, Patriot, geschrieben von einem, der wohl wusste, dass er sterben muss. Sein Wunsch, dass das Buch, falls sie mich endgültig erledigen sollten, mein Denkmal sein wird. Sein Denkmal ist nun weltweit erhältlich, aber nicht hier, in Russland. Andenken an Alexei Nawalny werden hier beseitigt, Weggefährten verhaftet. Denn Nawalny galt dem Kreml als Staatsfeind. Landesweit bekannt wurde Nawalny Mitte der 2000er als Blogger und politischer Aktivist. Wie kein anderer deckte er Fälle von Korruption auf, zeigte, wie sich die Behörden bereichern auf Kosten der Bürger. Es gibt Millionen dieser Schlaglöcher, weil die Beamten klauen. In seinem Buch schildert er, wie seine Kindheit und Jugend ihn geprägt haben. Seine Mutter eine Russin, der Vater Ukrainer. Ein Teil der Familie lebte in der Nähe von Tschernobyl. Als 9-Jähriger erlebte er, wie die Behörden die Katastrophe verschwiegen. Die Scheinheiligkeit und die Lügen überschwemmten das ganze Land. 2013 kandidiert Nawalny als Bürgermeister für Moskau. Immer an seiner Seite seine Frau Julia. Später will er sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen, wird aber nicht zugelassen. Nawalny wird zu Putins größtem Widersacher. Kritisiert wurde Nawalny für nationalistische Sprüche und dass er anfangs auf der Suche nach Koalitionspartnern gegen Putin auch die Nähe von Rechtsextremen suchte. Unzählige Male wird er verhaftet, unzählige Gerichtsprozesse. 2020 wird er vergiftet, liegt im Koma. Schließlich darf er in Berlin behandelt werden und überlebt. Nur 5 Monate nach dem Anschlag fliegen er und seine Frau Julia zurück nach Russland. Wenn dir deine Überzeugungen etwas bedeuten, musst du bereit sein, für sie einzustehen und, falls nötig, Opfer zu bringen. Nawalny wird direkt am Moskauer Flughafen verhaftet. Trotz Straflager schreibt er weiter, auch Briefe und Tagebuch. Die Bedingungen werden härter, immer wieder isolationshaft. Er scheint zu wissen, was auf ihn wartet. Ich werde den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen und dort sterben. Es wird niemand da sein, von dem ich mich verabschieden kann. Die Nachricht von Nawalnys Tod erreicht seine Frau, als sie gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist. Dieses Regime und Wladimir Putin müssen persönlich zur Verantwortung gezogen werden. Seine Familie konnte nicht einmal zu seiner Beerdigung, zu gefährlich. Sein Grab ist voller frischer Blumen, noch heute.
Alexei Nawalny schrieb in Gefangenschaft Tagebuch. Täglich eine halbe Stunde lang durfte er einen Bleistift nutzen. Die Notizen wurden herausgeschmuggelt. Nach seinem Tod präsentiert nun Julia Nawalnaja die Memoiren ihres Mannes. Heute am Nachmittag konnte ich sie in Berlin treffen und mit ihr sprechen, auch wenn das Interview dann abrupt endete.
Frau Nawalnaja, die Autobiografie Ihres Mannes trägt den Titel Patriot. Aber wer war er für Sie persönlich?
Guten Abend. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Danke für die Einladung. Für mich war mein Mann in erster Linie mein Mann. Er war der Vater meiner Kinder. Er war mein bester Freund. Er war ein Mensch, den ich sehr bewundert habe, besonders später. Er war Oppositionsführer und er war der große Angstgegner von Wladimir Putin. Und natürlich bin ich mir sicher, dass er ein Patriot unseres Landes war. Und vielleicht erzähle ich Ihnen noch etwas mehr über den Titel dieses Buches. In den letzten Jahren unter Putin ist das immer noch ein sehr positives Wort im Russischen. Patrioten nennt man heute nur die Menschen, die das Regime unterstützen. Aber so ist es nicht. Denn ein Patriot ist ein Mensch, der sein Land liebt.
Ihr Mann war überzeugt, dass er für den Kampf gegen Putin dort sein musste, in Russland. Wie können Sie jetzt Menschen aus dem Exil heraus erreichen? Wie können Sie Menschen in Russland erreichen und seine Arbeit fortsetzen?
Das ist eine gute und sehr schwierige Frage. Und Sie haben recht. Besonders seit Beginn des Krieges hat sich alles geändert. Es ist wichtig, sie zu erreichen. Denn manche sind im Exil. Manche sind in Russland, aber sie verhalten sich still, weil sie Angst vor der Unterdrückung haben und dass sie eines Tages im Gefängnis landen können. Aber es gibt immer noch viele Menschen in Russland, zumeist Unterstützer meines Mannes, die noch im Land sind. Und ich tue mein Möglichstes, um mit allen Menschen zu kommunizieren, sowohl im Exil als auch in Russland.
Nicht jeder glaubt, dass Sie und Ihre Organisation in der Lage sind, die zerstrittene russische Opposition zu einen, erst recht nicht das ganze Land eines Tages. Warum glauben Sie, dass Sie es schaffen können?
Ich habe eine Gegenfrage an Sie. Wie viele Parteien haben Sie in Deutschland? Sie haben verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Ansichten. Es ist immer so, dass die Menschen in der Opposition unterschiedliche Ansichten haben. Und das ist völlig normal. Für mich ist eines wichtig. Egal welche Ansichten wir haben, wir sind dadurch geeint, dass wir denselben Feind haben. Das ist Wladimir Putin. Er ist korrupt und kriminell.
Das eint die Opposition?
Natürlich. Es ist ganz wichtig, daran zu denken. Wir sind alle Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Aber wir kämpfen für ein demokratisches Russland und gegen dieses Regime. Ich denke, das eint alle.
Wenn es so viele unterschiedliche Meinungen gibt und so viele unterschiedliche Gruppen in der Opposition, mit wem würden Sie zusammengehen und ein neues Russland aufbauen? Denn es gab ja auch Kritik an der Tatsache, dass weder Ihr Mann in seinem Buch noch Sie selbst ausgeschlossen haben, mit extrem rechten Nationalisten zusammenzuarbeiten. Wer wären also Ihre Partner?
Ich finde, wenn man unter einer Diktatur lebt, können alle Menschen, die freie und unabhängige Wahlen wollen und die gegen das Regime kämpfen, das den Krieg begonnen hat, unsere Unterstützer sein. Und wir können mit ihnen gemeinsam für ein demokratisches Russland kämpfen. Und dann, wenn dieses Regime eines Tages fällt, gibt es normale demokratische Wahlen. Und dann werden wir sehen, wer mehr Unterstützung erhält.
Ihr Mann hat einmal gesagt, wenn Putins Regime ihn umbringt, bedeutet das, Das Regime ist schwach. Wo ist heute die Schwachstelle in Putins Regime? Wie kann Putin besiegt werden?
Das weiß niemand, niemand auf der Welt. Man sieht in allen Gesprächen mit Staatschefs und mit anderen, dass leider niemand weiß, wie man ihn besiegen kann. Wir müssen nur jeden Tag alles daran setzen, diesem Moment näher zu kommen. Aber ich glaube, es geht nicht um das Besiegen oder die Schwäche dieses Regimes als Ganzes. Ich glaube nicht, dass Wladimir Putin irgendwelche Superkräfte hat. Ich finde, dass die Menschen weltweit und Regierungen weltweit zu viel Angst vor ihm haben. Und das ist unsinnig, denn da gibt es nichts, wovor man Angst haben muss. Er spielt nur auf diesem Feld mit der Angst der Menschen und es ist sehr wichtig, den Menschen zu zeigen, dass sie nichts fürchten müssen.
Sie haben gesagt, der Krieg gegen die Ukraine ist Putins Krieg. Aber eine Mehrheit der Russen steht offenbar dahinter. Ist es nicht doch ein russischer Krieg?
Ich denke, es ist Putins Krieg. Wladimir Putin ist der Präsident unseres Landes Russland. Er hat diesen Krieg begonnen. Menschen haben unter einer Diktatur Angst, laut zu werden.
Wenn Sie sich ohne Furcht äußern könnten, glauben Sie, dass die Mehrheit gegen den Krieg in der Ukraine wäre?
Ich bin sicher, dass niemand diesen Krieg mag. Das braucht man gar nicht zu diskutieren. Jeder ist gegen den Krieg. Den Krieg hat Wladimir Putin begonnen und der Krieg sollte sofort beendet werden. Am besten gestern.
Sie sprachen und sprechen sich sehr deutlich gegen den Krieg in der Ukraine aus. Gleichzeitig waren Sie skeptisch zu Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine. Sie sind von einigen deutschen Politikern dafür kritisiert worden. Und einer hat gesagt, Sie seien eine Anwältin imperialer russischer Ansprüche. Wie reagieren Sie darauf?
Ich bin nicht Teil eines imperialen Russlands. Ich kämpfe gegen Putins Regime und es ist für mich sehr wichtig, diesen Krieg zu beenden. Ich gebe mein Bestes, um mein Land zu einem demokratischen Land zu machen und diesen Krieg so bald wie möglich zu stoppen.
Was können Sie den deutschen Zuschauern sagen? Was ist Putins Ziel? Will er alle Länder der früheren Sowjetunion übernehmen, wie wir jetzt gerade an seinem Einfluss auf die Wahlen in Georgien sehen?
Ich glaube, Putins Hauptziel ist sehr einfach und klar. Und es war von Anfang an sehr klar. Zunächst wollte er sehr reich werden und war sehr korrupt. Dann hat er, wie ich schon sagte, erkannt, dass er tun kann, was er will. Dann hat er beschlossen, dass er so etwas wie der Zar von Russland ist und diese Macht so lange wie möglich behalten kann. Er will das Land lebenslang beherrschen.
Ja, und an dieser Stelle hat Julia Nawalna ja das Interview leider abgebrochen. Als Grund nannte sie die fortgeschrittene Zeit. Für uns kam das überraschend. Mitgenommen haben wir Einblicke in ein Russland unter Putin und zu einem Land eines Tages in Freiheit, vielleicht sogar als Demokratie. Die Vorwürfe aus Israel gegen das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge gibt es schon länger. So sollen einige der Mitarbeiter am Überfall auf den Süden Israels vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein. Terrorvorwürfe, die in Israel jetzt zum Verbot des Palästinenser-Hilfswerks geführt haben. Es muss seine Arbeit dort im kommenden Jahr einstellen, beschloss heute Abend das israelische Parlament, die Knesset. Auch die Arbeit in den Palästinensergebieten dürfte das UN-Hilfswerk kaum fortsetzen können. International gab es schon vor der heutigen Abstimmung massive Kritik daran. Philipp Kunschner berichtet.
Die Debatte hochemotional, das Ergebnis eindeutig. Mit 92-10 Stimmen verabschiedet die Knesset am Abend ein international hoch umstrittenes Gesetz. Das UN-Hilfswerk für Palästina-Geflüchtete wird in Israel verboten. Auch die Einsätze in den palästinensischen Gebieten kann das Hilfswerk so kaum fortsetzen. Wer sich wirklich für die palästinensische Bevölkerung interessiert, sollte Organisationen unterstützen, die wirklich helfen. Wer einfach nur den Konflikt und den Terror aufrechterhalten will, der unterstützt UNRWA. Das UN-Hilfswerk für Palästina-Geflüchtete, kurz UNRWA, ist die größte Hilfsorganisation im Gazastreifen. Die Aufgaben reichen von der Versorgung mit Lebensmitteln und Medizin bis hin zum Betrieb von Schulen, vor allem im Gazastreifen, aber auch in Ostjerusalem und im besetzten Westjordanland. In Israel aber steht das Hilfswerk in der Kritik. Der Vorwurf, UNRWA sei unterwandert von Terrororganisationen wie der Hamas. Mitarbeiter seien am Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen. Bilder einer Überwachungskamera sollen einen Mitarbeiter des Hilfswerks dabei zeigen. Die Vereinten Nationen untersuchen die Vorwürfe. 9 Mitarbeiter werden entlassen. Dass das Hilfswerk in Israel verboten werden könnte, hatte seine Schatten vorausgeworfen. Schon Anfang Oktober die Warnung. Das alles zielt darauf ab, den Einsatz des Hilfswerks auf israelischem Territorium zu verbieten, sämtliche Rechte und Immunitäten zu widerrufen, was auch gegen das Völkerrecht verstößt. Wenn die Gesetzentwürfe durchgehen, werden die Folgen schwerwiegend sein. Heute wurde das Gesetz verabschiedet. In 90 Tagen wird es wirksam. Dann dürften auch die Folgen für die Zivilbevölkerung in Gaza spürbar werden.
Und wir schauen auf weitere Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Susanne.
Im Iran ist der deutsche Iraner Jamshid Shammat hingerichtet worden. Er ist in Teheran geboren, in Deutschland aufgewachsen und 2003 in die USA ausgewandert. Bei einem Zwischenstopp in Dubai wurde er offenbar vom iranischen Geheimdienst entführt. Anschließend wurde Shammat verurteilt, weil er 2008 an einem Anschlag auf eine Moschee beteiligt gewesen sein soll.
Wut, Enttäuschung und Trauer am Abend in Köln. Denn heute wurde in Teheran der Deutsch-Iraner Jamshid Shammat hingerichtet. Rückblick Februar 2023. Shammat wird von einem iranischen Revolutionsgericht zum Tode verurteilt. Viele Beobachter sprechen von einem Schauprozess. Der Regimegegner hatte zuvor gestanden, an Terroranschlägen beteiligt gewesen zu sein. Menschenrechtsorganisationen sind hingegen überzeugt, dass das Geständnis unter Folter entstanden sei. Auch hätte Shammat, der einen deutschen Pass besitzt, keinen ausreichenden Rechtsbeistand gehabt. Shammats Tochter Gazelle kämpfte jahrelang für die Freilassung ihres Vaters. Der Bundesregierung hat sie immer wieder vorgeworfen, zu wenig zu unternehmen. Die Bundesaußenministerin verurteilt heute die Hinrichtung. Dabei haben wir Teheran immer wieder unmissverständlich klargemacht, dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben wird. Die Tötung von Jamshid Shammat zeigt erneut, was für ein menschenverachtendes Regime in Teheran herrscht. Es ist offenbar eine bewusste Provokation. Teheran scheint eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zu Deutschland in Kauf zu nehmen.
Die NATO hat bestätigt, dass Nordkorea mehrere tausend Soldaten nach Russland entsandt hat. Generalsekretär Rutte sagte, die Einheiten seien nahe der Grenze zur Ukraine in der Region Kursk stationiert. Nach Einschätzung Rüttes ist Russland auf diese Verstärkung angewiesen. Im Angriffskrieg gegen die Ukraine seien bisher mehr als 600.000 russische Soldaten verwundet oder getötet worden.
Morgen in einer Woche ist Wahltag und wir setzen unsere Reihe fort. Die USA vor der Wahl, bei der mehr als 240 Millionen Menschen darüber abstimmen dürfen, wer ins Weiße Haus einziehen soll. Letztlich dürfte es dabei aber auf vergleichsweise wenige Stimmen ankommen in den sogenannten Swing States, zu denen auch Georgia gehört. Es sind eine Handvoll Bundesstaaten, in denen es laut Umfragen zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump kommt. Dort haben die Wahlkämpfer bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders im Blick, so wie die schwarzen Wähler, die in Georgia rund ein Drittel der Wählerschaft ausmachen. Gudrun Engel ist für unsere Reihe im Süden der USA unterwegs.
Die Pfingstgemeinde Albany feiert den Erlöser. Evans Primus spielt die Orgel, seit er 15 ist. Nach Gehör nicht nach Noten. Seine Lebensgefährtin, Kanisha Jones, ist politische Aktivistin, kämpft für Teilhabe ihrer Community. Georgia ist ein US-Bundesstaat mit einem großen schwarzen Bevölkerungsanteil. Jeder Dritte hier ist schwarz, ein Erbe der Sklaverei in den Südstaaten. Damals wie heute hält der tiefe Glaube die Gemeinschaft zusammen. Sonntags mittags um 12 kann man die Rassentrennung in Georgia noch erleben, besonders im Süden, denn unsere Kirchen sind noch nach Hautfarbe getrennt. Integration funktioniert nicht. Auf der schwarzen Seite der Straße gibt es verfallene Häuser und große Armut. Und auf der weißen Seite der Straße stehen große Anwesen mit gepflegten Grünanlagen davor. Evans Primus und Kanisha Jones fordern mehr Teilhabe für die Schwarzen. Deshalb versuchen sie, ihre Community zum Wählen zu bewegen. An nahezu jeder großen Kreuzung in Georgia stehen derzeit Freiwillige und versuchen, Aufmerksamkeit auf die Wahl zu lenken. Wir, die Schwarzen, haben einen langen Weg hinter uns, bis wir überhaupt wählen durften. Wir haben für dieses Wahlrecht sehr hart gekämpft. Und jetzt sollten alle, egal welche Hautfarbe, wählen gehen. Die Wahlbeteiligung bei den Schwarzen traditionell enorm hoch, deutlich höher als bei anderen Minderheiten. Und bislang haben sie mehrheitlich die Demokraten gewählt. Vor 4 Jahren haben mehr als 90% von ihnen für Biden gestimmt. Dieses Mal allerdings bröckelt die Unterstützung, besonders bei den schwarzen Männern. Wir wissen, dass Männer oft nicht wählen gehen. Deshalb wollen wir besonders die Männer ermutigen. Bewegt euch und gebt eure Stimme ab. In den letzten Tagen vor der Wahl sind Kanisha Jones und Evans Primus überall im Süden Georgias unterwegs und versuchen, Menschen zu mobilisieren. Bei einem Cookout, einem Grillfest der Organisation Black Voters Matter, also schwarze Wähler zählen, versuchen sie, die Besucher noch zu überzeugen, ihre Stimme abzugeben. Idealerweise für Kamala Harris. Doch viele Männer sind tatsächlich skeptisch. Vor der Kamera will das hier niemand zugeben, aber es wird klar, Geld, Macht und Mann. Diese Kombi macht Trump für sie attraktiv. Besonders klar wird das dort, wo schwarze Kultur gelebt wird, im Barbershop. Der ist hier auch ein sozialer Treffpunkt. Wenn sie nicht wählen, hat das Auswirkungen auf uns alle. Ich ziehe jeden zur Rechenschaft, den Friseur, meine Nachbarn. Ich kann ihnen nicht sagen, wen sie wählen sollen, aber ich hoffe, sie wählen das Beste für uns. Aus ihrer Sicht die Demokraten. Doch keiner der Kunden hier will wählen gehen. Ich interessiere mich nicht für Politik, ist die häufigste Aussage, bis Friseurin Sean Trivia der Kragen platzt. Sind wir doch mal ehrlich, viele Männer wollen sich von einer Frau nicht sagen lassen und sie will dem ganzen Land sagen, wo es langgehen soll. Umfragen zeigen, noch nie hat ein US-Wahlkampf die Geschlechter so gespalten wie dieser. Nahezu 70% der Frauen wollen für Harris stimmen. Und nahezu 70% der Männer für Trump. Sie hat keine Ahnung, wie man Männer anführt. Sie wird es versuchen, aber sie wird sich einfach mehr für Frauen und Transgender-Menschen einsetzen. Bei allem Respekt, aber sie tut nichts für uns Männer. Deswegen werden die meisten sie nicht wählen. Dabei ist es in Georgia gerade so knapp, dass Harris nur gewinnen kann, wenn sie die schwarze Wählergruppe auf ihre Seite zieht.
Gudrun Engel jetzt live aus Hapeville, Georgia. Gudrun, wir haben es gehört, die Demokraten verlieren an Unterstützung bei schwarzen Wählern und auch bei Latinos. Hast du das uns schon beschrieben? Haben die Demokraten ein Problem, grundsätzlich Minderheiten zu erreichen?
Ja, das wird mehr und mehr zum Trend tatsächlich. Früher haben die Minderheiten immer sehr geschlossen, sehr zuverlässig die Demokraten gewählt, hatten dort eine politische Heimat. Und jetzt erleben wir eben, dass das an den Rändern so wegbröselt. Und das wird für die Demokraten zu einem großen Problem in den Swing States, eben bei den Latino-Männern, die in Arizona fehlen, bei den schwarzen Männern hier in Georgia und in Michigan haben gestern 7 führende Imame und der Bürgermeister einer großen muslimischen Gemeinde eben auch zur Wahl von Donald Trump aufgerufen.
Gudrun, wie ist das zu erklären?
Naja, das liegt vor allem an den kulturellen und an den gesellschaftlichen Wurzeln dieser Gruppen. Wir sprechen über Latinos, über Schwarze, über Indigene und über arabische Communities. Und das sind welche, in denen eben traditionell der Mann das Sagen hat. Und es scheint so zu sein, dass jetzt viele Männer eben ein Problem damit haben, eine Frau ins höchste Amt zu wählen. Zumindest sehen wir, dass es eine große Spaltung gibt zwischen Männern und Frauen. Das liegt auch an den Themen. Bei Frauen ist es mehr die Abtreibung, bei Männern ist es tatsächlich die Wirtschaft. Aber tatsächlich kann man sagen, Frauen dürfen hier seit mehr als 100 Jahren ihre Stimme abgeben. Aber für eine Frau im höchsten Amt ist es vielen offenbar noch zu früh.
Danke für diese Einblicke aus den USA, aus Georgia. Gudrun Engel. Und wir blicken noch auf einen großen Abschied im deutschen Sport. Zum letzten Mal stand Alexandra Popp heute Abend als Nationalspielerin auf dem Platz in ihrem 145. Spiel im DFB-Trikot. Olympiasiegerin ist sie geworden, Vize-Europameisterin und dreimal Fußballerin des Jahres in Deutschland. In ihrem letzten Spiel gegen Australien wurde sie geplant nach kurzen 15 Minuten ausgewechselt. Die Mitspielerinnen haben sie gebührend verabschiedet. Und uns bleibt jetzt noch der Blick aufs Wetter, Sven. Was erwartet uns da denn in den kommenden Tagen?
Ja, war eine großartige Fußballerin. Das wollte ich einmal noch kurz loswerden. Und ja, Helge, da ist immer die Frage, Nebel ja oder nein? Wenn kein Nebel da ist, dann kann man manchmal ganz toll gucken. Und auch wenn dieses Bild, ich gehe mal ganz weit zur Seite, nicht ganz aktuell ist, sondern in der Nacht von Samstag auf Sonntag produziert wurde von Klaus Hase an der Ostsee, Nordlichter nochmal in wunderbarer Weise, dann ist es so, dass jetzt der Nebel sich häufiger verdichtet und dann sieht man nicht mehr allzu viel und Wolkenfelder sind auch unterwegs. Wir schauen mal auf die Wetterentwicklung. Was Sie sehen können, ist, dass es in der Nordhälfte aus den dichten Wolken immer mal wieder so ein paar Tropfen gibt. Bis in die Mitte Deutschland ist meistens so ein bisschen Nieselregen. Im Süden schließen sich zunächst die Nebelfelder. Morgen, auch das wieder hier schön zu sehen, öffnen sie sich aber teilweise wieder. Also sprich, sie lösen sich auf und dann scheint die Sonne. Weiter im Norden bleibt es bei den vielen Wolken, aber auch mal längeren trockenen Abschnitten. Frühtemperaturen, wenn es klar ist, am Alpenrand runter bis 2 Grad, unter den Wolken aber 10 bis 13. Morgen Nachmittag die Werte dann mit Sonnenschein 15 bis 20 Grad, im Norden 13 bis 15, Dauernebel nur 10, 11. Und kurz noch die Aussichten. Mittwoch wenig Änderung, einfach dasselbe nochmal. Und am Donnerstag, da gibt es ein paar Lichtblicke zwischen dem Nebelmeer. Helge.
Für diese Aussichten vielen Dank, Sven. Und das waren unsere Tagesthemen zum Wochenstart. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der bewegenden Reportage Überleben. Über einen Familienvater und Arzt, der Krebspatienten behandelt und der dann selbst gegen die Krankheit kämpfen muss. Morgen sind wir in der Fußball-Halbzeitpause für Sie da. Dann mit meiner Kollegin Julia Nihari-Kazen. Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.